Es gibt einfach für Minderheiten zu viele Anfeindungen. Und ich finde, da muss man einfach Flagge zeigen und sagen, die sind mir genauso lieb wie alle anderen.
Für mich hat sich früher keiner eingesetzt, von daher setze ich mich jetzt für alle ein. Dass wir einfach zeigen, dass wir eben nicht mehr weggehen.
Sichtbarkeit, Zusammenhalt, dass irgendwie so ein Gefühl vermittelt werden kann.
NDR 2 Spezial mit Julia Meyer. Zwischen Regenbogenflagge und Ablehnung. Queeres Leben in Deutschland.
Ja, diesen Monat im Juni ist Pride Month und das heißt, weltweit wird auf die Situation von Schwulen, von Lesben und von anderen queeren Menschen aufmerksam gemacht. Denn viele von ihnen werden auch heute noch benachteiligt. Wir sprechen darüber unter anderem mit Klaus, der ist über 70, schwul und der hat schon so einiges erlebt. Schön, dass ihr dabei seid. An öffentlichen Gebäuden wehen Regenbogenflaggen. Bei Social Media, da leuchten die Logos von Firmen in bunten Farben. Denn jetzt im Juni ist Pride Month. Heißt, weltweit wird die sexuelle Vielfalt gefeiert. Allerdings haben schwule, lesbische und andere queere Menschen zunehmend mit Gegenwind zu kämpfen. Auch hier bei uns im Norden. Bei Christopher Street Days zum Beispiel, da springen die Sponsoren ab. Auch Klaus findet, es hat sich was verändert. Er ist über 70 und lebt mit seinem Mann zusammen in Lübeck.
Ich bin in meinem kleinen privaten Kreis bin ich zufrieden, aber ich sehe natürlich, dass ich auf der Sonnenseite lebe. Es gibt Länder, in denen es völlig anders ist. Ich weiß, dass es mir gut geht und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich erlebe im Augenblick, dass die Welle wieder ein bisschen zurückschlägt. Also es war schon liberaler, es war schon offener, es war schon anders. Das geht langsam wieder rückwärts. Und diese Eheschließung, die wir kurz vor meinem 70. Geburtstag gemacht haben, das war für mich auch eine Sache, die ich bewusst gemacht habe, weil ich dachte, diese Lebenspartnerschaft kann durch eine einfache Mehrheit im Parlament gekippt werden. Bei der Ehe sind es 66%, die notwendig sind. Das sind Dinge, die ich mitbedacht habe.
Und wenn du von diesem Rückschritt gesellschaftlich sprichst, hast du da denn auch konkrete Erlebnisse?
Nein, die hab ich Gottlob nicht. Ich habe sie persönlich nicht, aber ich lese natürlich auch Zeitung und ich höre natürlich auch Berichte im Fernsehen und ich höre auch die Argumentation gewisser Parteien. Das sind Dinge, die meine Sicherheit ein bisschen ankratzen.
Verhältst du dich denn anders als noch vor ein paar Jahren?
Nein, ich verhalte mich nicht anders. Ich lebe offen und ich hier in der Nachbarschaft, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, im Chor, in dem ich gesungen habe, überall wissen die Leute Bescheid. Unsere beiden Namen sind so ein Synonym für glückliches, schwules Leben.
Andere gehen nicht so offen um mit ihrer Sexualität wie Klaus, weil sie Angst haben. Die Zahlen zeigen auch, Straftaten gegen queere Menschen, die haben zugenommen.
Wie viele Straftaten gibt es jedes Jahr in Deutschland gegen queere Menschen?
Im Dezember hat das Bundesinnenministerium dazu einen aktuellen Lagebericht veröffentlicht. Der bezieht sich auf die entsprechenden Daten aus dem Jahr 2023. Und der Bericht zeigt, insgesamt haben die deutschen Sicherheitsbehörden 1785 Taten in diesem Bereich gezählt. Das sind beinahe 5 entsprechende Fälle am Tag. Besonders oft wurden Beleidigungen angezeigt. Fast 570 Delikte werden dazu im Lagebericht des Innenministeriums aufgelistet. Außerdem haben die Behörden mehr als 320 Gewalttaten und etwa 190 Fälle von Sachbeschädigung gezählt.
Wie haben sich die Fallzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt?
Seit 2010 hat sich die Zahl der Fälle in etwa verzehnfacht. Tatsächlich kann man wohl sogar davon ausgehen, dass der Faktor noch mal deutlich höher ist. Denn bis zum Jahr 2021 wurden in den Statistiken allgemein Männer- und frauenfeindliche Straftaten zusammen mit Delikten gegen queere Personen aufgelistet. Erst in den vergangenen Jahren werden diese Fälle getrennt voneinander betrachtet.
Wer sind denn die mutmaßlichen Täter?
In den allermeisten Fällen sind die Tatverdächtigen laut Bericht männlich. Von den rund 1000 Verdächtigen waren mehr als 900 Männer und gut 800 Tatverdächtige waren deutsch, heißt es in dem Lagebericht des Innenministeriums. Ähnlich war die Verteilung auch in den Vorjahren.
Wie groß ist der Anteil von queerfeindlichen Taten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Straftaten in Deutschland?
Für das Jahr 2023 sprechen wir hier über etwa 3% aller Taten, die die Polizei registriert hat. Das Ausmaß wird aber noch deutlicher, wenn man sich nur die Gewalttaten anguckt. Dann wächst der Anteil der homophoben und transfeindlichen Fälle nämlich auf 18%. Also ist fast jede 5. Gewalttat eine, die sich gegen queere Menschen richtet.
Danke, das waren Infos von Dennis Schwalm aus dem NDR 2 Aktuell-Team. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Straftaten gegen queere Menschen haben deutlich zugenommen. Auch am Rande von Christopher Street Days von CSDs kommt es immer wieder zu Übergriffen. Teilweise wurden sogar schon Veranstaltungen abgesagt, weil es den Behörden zu riskant war. Beim Christopher Street Day am Wochenende in Greifswald, da ist alles gut gegangen. Und es sind sogar überraschend viele gekommen, um zu feiern und zu demonstrieren. Auch in der R2-Reporterin Sophie Lübinski war da.
Hallöchen Greifswald!
In Greifswald findet der zum dritten Mal statt. Und es ist jetzt schon deutlich mehr los als in den letzten beiden Jahren. Da waren es meist so um die 30 Leute. Während sich der Marktplatz ab Mittag immer weiter mit Menschen und Ständen von verschiedenen Vereinen, Initiativen und Parteien füllt, heizen Drag Queens auf einer Bühne die Stimmung an. Nach 2 Stunden startet der Demozug einmal durch die Innenstadt. Greifswald empfinden die meisten als eher sicheren Ort. Heute sind sie jedoch mit gemischten Gefühlen dabei. Einerseits die Freude, gemeinsam und sicher den CSD zu feiern. Andererseits spüren viele den immer rauer werdenden Ton und Anfeindungen sind für queere Personen oft Teil des Alltags.
Zum Beispiel das eine Mal habe ich meine Freundin vom Bahnhof abgeholt und dann kamen dann 11 Leute mit einem Megafon hinter uns her und haben uns die ganze Zeit versucht zu provozieren, sind uns gefolgt, haben uns Sachen gesagt.
Gerade so in den ländlichen Regionen hier weiß ich auch gerade von vielen jüngeren Menschen, auch in den Schulen oder sowas, hat sich das geändert. Auch viele Lehrer, die nicht hinter den queeren Personen stehen. Der Ton ist rauer geworden. Man muss vorsichtig sein, was man sagt, wie man sich outet.
Und es ist tatsächlich auch so, dass wenn ich jetzt hier gleich weggehe, überlege ich mir ein bisschen, was ich auf dem Weg mitnehme.
Einige sind von weiter weg angereist. Beispielsweise aus den anderen größeren Städten im Faust, wie Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin, aber auch aus Berlin und Hamburg.
Wir haben eine gemeinsame Anfahrt organisiert von Stralsund aus, weil wir auf dem Rückweg letzte Woche von Schwerin in Stralsund von Nazis angegangen worden sind. Das war auch keine Polizei auf dem Weg oder irgendwas, die das geschützt hätten. Dementsprechend mussten wir das selber übernehmen.
Heute dabei ist auch Victoria. Die 21 Jahre alte Studentin hat sich vor 2 Jahren als Transfrau geoutet. Sie erzählt, dass vergangenes Jahr beim CSD in Schwerin ein Mann mit Axt dem Demozug hinterhergelaufen sei. Hier heute fühlt sie sich mit der hohen Polizeipräsenz etwas sicherer. In ihrem Alltag trifft Victoria jedoch immer bestimmte Sicherheitsvorkehrungen.
Unbedingt sicher fühlen tue ich mich nicht. Ich ziehe mir bestimmte Klamotten nicht an. Ich weiß, dass ich nach bestimmten Uhrzeiten nicht mehr rausgehen kann. Ich gehe eigentlich immer zusammen mit Freunden irgendwo hin und dann auch zurück, sodass ich halt nie irgendwie alleine unterwegs bin. Eben weil ich jene Erfahrungen gemacht habe. Ich fahre auch abends nach bestimmten Uhrzeiten nicht mehr mit dem Bus. Ich versuche immer irgendwie mein Fahrrad mit mir beizuhaben, weil das halt einfach der schnellste Weg ist, um aus der Gefahrensituation rauszukommen.
Dass auch ein paar bekannte Gesichter der rechtsextremen Szene da sind, ist an ihr nicht unbemerkt vorbeigegangen. Auch um denen entgegenzutreten, hat Thomas Jager vom Aktionsbündnis Queer HGW diesen Tag auf die Beine gestellt.
Ich möchte für das eintreten, was ich früher nicht hatte. Und für mich hat sich früher keiner eingesetzt, von daher setze ich mich jetzt für alle ein. Dass wir einfach eine große Community bleiben und eben zeigen, dass wir eben nicht mehr weggehen. Dass wir ein ganz normaler Teil sind von den Menschen, dass wir nicht unnormal sind, sondern dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und quasi aus dem normalen Leben nicht mehr zu vertreiben sind.
Eins wurde hier immer wieder betont. Der CSD ist eigentlich keine große Party. Es ist eine Demonstration. Gegen Anfeindungen, Hass und Gewalt und für mehr Sicherheit, Sichtbarkeit, besser geschulte Behörden und Solidarität von nicht-queeren Personen. Die angemeldete Zahl von 300 Menschen wurde am Ende deutlich überschritten. Laut Polizei kamen 400 und laut Veranstaltern fast 1000 Menschen zum dritten CSD in Greifswald.
Wir schauen heute auf die Situation von queeren Menschen in Deutschland, also zum Beispiel von schwulen Männern. Viele von ihnen erleben nach wie vor Diskriminierung und zum Teil sogar Gewalt. Es hat sich aber auch schon viel getan. Denn macht euch das mal klar, bis 1994 waren sexuelle Handlungen zwischen Männern noch strafbar. Diese Zeiten am eigenen Leib erfahren hat Klaus. Er ist 76 Jahre alt und er lebt mit seinem Mann zusammen in Lübeck. Ich habe ihn gefragt, Klaus, wann war dir denn klar, dass du schwul bist?
Schon als ziemlich kleiner Junge, vor der Pubertät. Wir hatten so ein Doktorbuch, da waren hinten Mann und Frau abgebildet. Und mich hat der Mann einfach mehr interessiert. So um meinen 10. Geburtstag, denke ich mir.
Und was hat das damals mit dir gemacht? Wie war das?
Es war mir einfach interessant. Ich habe ja gar nicht gewusst, was ist. Und ich dachte, ich bin was ganz Exotisches. Ich habe mich natürlich dann gekümmert und habe auch nachgelesen im Lexikon. Ich wusste, dass es sowas wie Homosexualität gibt. Und dann stand da pervers und abartig und kriminell und Gefängnis nicht unter so und so vielen Jahren und krankhaft. Da standen alles Dinge, die man nicht sein wollte. Und da habe ich dann versucht, den ganzen Kram zurückzudrängen und zu denken, naja, normal geht's vielleicht auch. Und dieses Gefühl hat mich leider bis zu meinem 29. Lebensjahr begleitet.
Eine ganz schön lange Zeit und das waren ja wirklich auch ganz andere Zeiten damals. Wie ging's dir denn in diesen 29 Jahren?
Also es ging mir gut. Ich habe also mein Abitur gemacht und ich habe die Schule hinter mich gebracht und habe mein Studium begonnen. Und ich habe auch letzten Endes, bevor ich irgendwelche homosexuellen Erlebnisse hatte, das hat auch ganz schön lang gedauert. Also mit der Jugend von heute ist es nicht vergleichbar. Da war ich 17 oder 18 oder sowas. Und ich habe dann auch eine Freundschaft begonnen zu einer Frau. Das hat auch gut geklappt. Das war keine Überwindung. Aber es war nicht das, was anderen jungen Leuten gibt, wenn sie sich verlieben. Und bei mir kam noch ein Problem dazu. Ich habe einen Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich. Und der war als Junge von 14, 15 in einen schwulen Sittenskandal verwickelt, in einem kleinen Ort. Und das war für mich natürlich eine Sache. Ich habe das alles nicht mitgekriegt. Es wurde über sowas damals auch nicht gesprochen. Aber ich habe natürlich gesehen, die Familie war durcheinander. Und es gab einen Prozess und mein Bruder ist vorbestraft. Das sind alles Dinge, die natürlich dazu einen bringen, den Weg zu gehen, den die Gesellschaft vorschreibt und nicht den eigenen Trieben und den eigenen Wünschen zu folgen. Das war für mich wirklich eine Sache, die mein Leben sehr beeinflusst hat.
Ja, stelle ich mir sehr schwierig vor. Was war denn dann mit 29 Jahren? War das eine Art Wendepunkt dann in deinem Leben?
Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich wirklich dann im Studium auch, ich habe geheiratet, Anfang 20 war ich da, bin mit dieser Frau letzten Endes 12 Jahre meines Lebens zusammen gewesen. Das war auch keine grundlos schlechte Zeit. Es war für beide auch eine Zeit, wo wir viel Spaß und viel Freude hatten. Aber es war nicht das Leben, was ich nach meinem 29. Lebensjahr kennengelernt habe.
Was ist denn dann passiert?
In diesem Alter habe ich meiner Frau Bescheid gesagt, was los ist. Wir waren beide berufstätig und es war jetzt die Zeit, wo man hätte Kinder in die Welt setzen wollen, was ich auch wollte. Aber ich habe gemerkt, ich kann diese Neigungen, die da sind, die kann ich nicht weiter unterdrücken und die will ich auch nicht weiter unterdrücken. Und das war mir mit 29 klar. Da habe ich gewusst, ich muss aus dieser Enge raus. Ich muss einen neuen Weg einschlagen. Und das habe ich dann Gottlob auch getan.
Klaus, das heißt, du hast dich dann deiner Frau anvertraut.
Ich habe es nicht persönlich, aber einen sehr seitenlangen Brief geschrieben, in der ich alle Bedingungsfaktoren dieser Entscheidung aufgeschrieben habe. Und dann waren wir auch eigentlich übereingekommen, dass wir dieses für uns behalten und dass wir uns eben trennen und dass das kein anderer wissen sollte und kein anderer wissen muss. Aber diese Zusage meiner Frau ist leider nicht eingehalten worden und das hat gewaltige Wellen gezogen.
Also es war einerseits ein Befreiungsschlag und andererseits aber auch dann belastend.
Es war belastend. Es ist so, dass ich also... Ich habe nach dieser Trennung von meiner Frau, habe ich in dem Ort, in dem ich damals wohnte, alles verloren, was ich hatte. Ich habe meinen Beruf verloren, ich habe meine Freunde verloren, ich habe mein Haus verloren, ich habe völlig neu anfangen müssen. Weil es so ist, dass die Gesellschaft wirklich mit dem Schwulsein in der Zeit, das kannst du dir als junge Frau gar nicht vorstellen, wie das damals war. Diese Zeit, in der ich groß geworden bin, und das ist diese Zeit, die mich natürlich auch geprägt hat. Und das ist die Zeit, die mich heute so glücklich macht, weil es heute anders ist. Es ist nicht das Paradies heute, aber es ist doch so, dass ich hier leben kann und zufrieden leben kann und dass ich mein wahres Glück erst nach meinem 30. Geburtstag gefunden habe.
Was hat dir denn damals geholfen in dieser schwierigen Zeit?
Es hat mir geholfen, dass einige Menschen zu mir gestanden haben. Zum Beispiel die Familie meiner Frau. Da gab es eine Großmutter und eine Tante, die für mich Verständnis hatten. Aber die meisten Menschen haben sich abgewendet. Die meisten Menschen haben mich wirklich fallen lassen. Also auch beruflich hat es Schwierigkeiten gegeben. Ich habe mich versetzen lassen wollen von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein. Und ich habe mir 1980 doch anhören müssen, als ich mich versetzen lassen wollte. Wenn Sie Lehrer hier in Schleswig-Holstein werden wollen, können Sie sich bewerben, so oft Sie wollen. Das wird nie passieren. Und das sind Dinge, von daher finde ich auch gut, dass ich heute mal über diese Dinge sprechen kann, weil sich solche Verhältnisse heute keiner mehr vorstellen kann. Heute gibt es Beratungsstellen. Ich hätte mich an die Gleichstellungsbeauftragte wenden können. Ich hätte mich an Diskriminierungsstellen, die es jetzt gibt, wenden können. Ich hätte Hilfe gehabt. Ich war damals wirklich ganz alleine. Aber ich kann jetzt wunderbar leben. Aber in der Gesellschaft ist es noch nicht normal.
Trotzdem, du hast es ja auch schon gesagt, es hat sich viel getan, auch rechtlich gesehen. Schwule, lesbische Paare können seit ein paar Jahren heiraten. Was würdest du denn sagen, war für dich so der größte Meilenstein?
Ach, diese Lebenspartnerschaft zu meinem 60. war schon ein großer Meilenstein. Und dann haben wir fast 10 Jahre später nochmal die erste schwul-lesbische Doppelhochzeit hier in Lübeck gefeiert mit einem befreundeten Frauenpaar. Und das war ein so schönes Fest. Und in unserem Freundes- und Bekanntenkreis läuft es alles wunderbar.
Du sagtest es schon, jungen Menschen, heute geht es anders als dir damals, glücklicherweise. Es gibt Vorbilder, auch das Internet, wo man sich vernetzen und austauschen kann. Wie guckst du darauf?
Wenn ich das Internet gehabt hätte, als ich 10 war, hätte ich bestimmt den Umweg über die Ehe nicht geschlossen. Das weiß ich zu 100%, weil ich dann gewusst hätte, was los ist.
Hätte ich als junger Mensch Internet gehabt, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. So in etwa hat es uns Klaus erzählt. Als er jung war, sah die Welt noch ganz anders aus. Social Media, was das ist, das konnte sich wohl noch keiner vorstellen. Ich habe darüber mit Viktoria gesprochen aus dem NDR2 Digitalteam. Viktoria, was bedeutet es denn heute für queere Menschen, auf Social Media sichtbar zu sein?
Grundsätzlich bietet das Internet erst einmal eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und sichtbar zu sein. So können sich queere Menschen leichter solidarisieren oder auch austauschen. Das funktioniert natürlich zum Beispiel über soziale Plattformen oder auch Kontaktbörsen. Doch neben den positiven Aspekten wächst leider auch der Hass im Netz und die queere Community bekommt das auch ab. Queerfeindlichkeit findet eben leider sowohl offline als auch online statt. Bei NDR2 auf den Social Media Plattformen erleben wir zum Beispiel auch, dass Themen mit queeren Inhalten häufig besonders polarisieren. Zu dem Thema habe ich mit Tim Jenke von der Landespolizei Schleswig-Holstein gesprochen. Er leitet die Ansprechstelle für queere Menschen.
Ja, insgesamt wird das Klima rauer. Die Zahlen steigen jährlich um 50-60% im Bereich der Queerfeindlichkeit allgemein. Und natürlich auch im Bereich der Queerfeindlichkeit in den sozialen Medien im Internet.
Sein Eindruck ist, dass eine große Anzahl von queerfeindlichen Taten nicht zur Anzeige gebracht werden.
Und hast du eine Ahnung, wer hinter diesen Hasskommentaren steckt?
Tim Jenke von der Landespolizei sagt, dass es früher ein klares Bild davon gab, wer in der Gesellschaft queerfeindlich war. Das ist aber inzwischen nicht mehr so eindeutig.
Queerfeindlichkeit oder Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit konnten in der Vergangenheit ganz klar der rechtsextremen rechten Ideologie zugeordnet werden. Heute ist das nicht mehr so eindeutig feststellbar. Wir erleben in der Auswertung unserer Fallzahlen, dass immer mehr Taten aus einem Bereich begangen werden, der sich sonstige Zuordnung nennt. Und das gibt Aufschluss darüber, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich animiert fühlen, queerfeindlich zu sein und auch queerfeindliche Hasskommentare abzugeben.
Wenn man selbst betroffen ist von Hasspostings oder auch wenn man Hasspostings sieht, was kann man denn dann konkret machen?
Dann kann man sich zum Beispiel an die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein wenden. Dort können die Hasspostings hochgeladen werden, Beweise werden so gesichert und die Taten kommen zur Anzeige. Wichtig für eine konsequente Strafverfolgung ist natürlich, dass die Taten tatsächlich auch zur Anzeige gebracht werden und gemeldet werden, damit die Täter und Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden können.
Wir reden bei den Postings oftmals über sogenannte Hasskriminalität oder politisch motivierte Kriminalität. Und viele dieser Taten werden immer noch nicht angezeigt. Das heißt, den TäterInnen wird auch kein Stopp gesetzt letztendlich und sie haben keine Konsequenz zu befürchten.
Das Internet bietet also einen Raum für Vernetzung und Austausch. Es gibt eben aber auch die Schattenseiten. Die konsequente Verfolgung von Tätern und Täterinnen ist zur Aufklärung von Straftaten unheimlich wichtig. Dafür muss es aber auch zur Anzeige kommen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können.
Vielen Dank für diese Infos, Vicky. aus dem NDR2-Digitalteam.
Zwischen Regenbogenflagge und Ablehnung. Queeres Leben in Deutschland.
Das war unser Thema heute Abend hier im NDR2-Spezial. Und deutlich geworden ist, schwule, lesbische und andere queere Menschen haben zunehmend zu kämpfen mit Gegenwind. Auch Klaus beobachtet, das hat er uns erzählt. Wo siehst du denn am dringendsten Nachholbedarf?
Den Nachholbedarf gibt es nicht. Ich denke, dass die Menschen so sind, wir sind immer anders als die anderen, weil man die Sexualität eben in der Gesellschaft als einen ganz entscheidenden Faktor ansieht. Das ist eine Sache, die ich nicht begreifen kann. Grüne Augen oder blaue Augen sind doch auch nur ein Merkmal. Das ist doch ein Merkmal. Und mit diesem Merkmal schade ich doch niemanden.
Und politisch gesehen, hast du da einen Wunsch, dass da noch mehr sich bewegt?
Na, ich bin ja schon froh über das, was wir jetzt haben. Also als ich 10 Jahre alt war, da habe ich nie daran gedacht, dass ich mal heiraten könnte, dass ich mal mit einem Mann zusammenleben könnte, einigermaßen friedlich, dass ich auch mal so einen Mann in den Armen halten kann. Aber ich habe unendliches Glück gehabt und ich bin ein zufriedener, glücklicher Mensch.
Wie schön. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Klaus, und vielen Dank euch fürs Zuhören.
NDR 2 Spezial mit Julia Mayer. Zwischen Regenbogenflagge und Ablehnung. Queeres Leben in Deutschland.